Ziel ist schon vorweggenommen, dass normalerweise ein Minister sagt. Das finde ich aber, auch sehr in Ordnung. So bleibt hier Möglichkeit, das eine oder andere Thema vielleicht auch noch zu akzentuieren. Sehr geehrte Frau Miller-Katalanie, sehr geehrte Frau Kalowski. Ich freue mich, dass Sie diese Tagung heute hier bei uns in Brandenburg durchführen, weil sie hat ja, glaube ich, schon eine bundesweite Ausstrahlung und ist ein bundesweit relevantes Thema, wenn ich es angedeutet habe, eigentlich ein weltweites Thema, das uns hier berührt. Und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und ganz besonders möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden und von Grünflächenämtern und die Vertreterinnen und Vertreter von Garten- und Landschaftsbaubetrieben begrüßen, weil die Veranstaltung richtet sich natürlich auch in erster Linie an Sie. Mit den Vorträgen heute werden Sie vieles sehen und hören, wie wir Gärten im privaten Raum, aber eben auch öffentliche Grünanlagen als Rückzugsorte zugleich zu einem Ort für die heimische Flora und Fauna entwickeln können. Und an der Stelle leite ich jetzt mal mit einem anderen Beispiel hier ein. Wir haben einen ganz tollen Chef des Landschaftsschutzverbandes, Herr Kutznick. Herr Kutznick, der hat auf seinem Wohnzimmer einen Wiesenknopf, einen roten Wiesenknopf stehen. Und er sagt, ich produziere nicht Wolle, ich produziere nicht Fleisch, das mache ich auch. Davon lebe ich eure Möglichkeit gar nicht. Ich produziere Naturschutz. Ich produziere Wiesenknopf. Und mit dem Wiesenknopf produziere ich Wiesenknopfbläulinge. Und das ist eine vom Aussterben bedrohte Art. Und damit leiste ich als Schäfer einen Beitrag für den Erhalt unserer Biodiversität und damit unserer Erde. Und davon lebe ich eigentlich. Und dafür lebe ich. Und wenn wir unsere eigenen Gärten angucken, wenn wir sehen, was dort wächst, dann werden wir auch feststellen, dass wir ja nicht nur Pflanzen anbauen, sondern mit den Pflanzen sehr häufig auch Tiere, Insekten verbunden sind. Und möchte man in Erinnerung rufen, vor 5 Jahren ungefähr, 7 Jahren, war Insektenschutz ein Riesenthema, ein Megathema. Da gab es Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide, die auch dazu geführt haben, dass Regierungen, Landesregierungen dazu gezwungen wurden, Insektenschutzprogramme aufzunehmen. Irgendwie ist das so in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten und nichtsdestotrotz ist ja die Entwicklung weitergegangen und Sie haben das sehr plastisch geschildert. Wir brauchen die Insekten als Befruchter, als Bestäuber. Und da geht es dann am Ende nicht nur um die Honigbiene, sondern da geht es eben auch um Wildbienen. Und wer weiß zum Beispiel schon, dass der echte Rundklee Nahrungsgrundlage für 59 Wildbienenarten ist. Allein das sollte eigentlich schon dazu beitragen, dass wo immer das möglich ist, im Garten ein kleines Fleckchen auch mit echtem Rundklee angelegt wird. Und dass das ein weiter Weg dahin ist, das kann mal kurz so sein, das sehen Sie vielleicht, wenn Sie mal genau angucken, welche Pflanzen im Eingangsbereich von diesem Gebäude sich befinden. Da finden Sie jede Menge nordamerikanische Blütenpflanzen, die mit Sicherheit auch eine Bedeutung haben, aber sie sind eben nicht das, was wir hier unter heimischen Wildpflanzen idealerweise verstehen und wo wir heute extra eine Tagung durchführen und ich denke auch, unsere Versuchsanstalt für Arboristik und Gartenbau wird vielleicht auch noch einige Ideen mitnehmen aus der heutigen Veranstaltung, wie das Umfeld hier also auch noch mit heimischen Wildpflanzen besser ausgestaltet werden kann. Und heimische Wildpflanzen, das klang ja auch in Ihrem Beitrag an, das bedeutet natürlich auch nicht englischer Rasen. Das bedeutet eben auch ein anderer Blick auf öffentliche Grünanlagen. Das bedeutet das Zulachsen von Wildwuchs in einem gewissen Ausmaß. Weil natürliche Subsistenz ist ja auch nicht das Ziel. Auch ein öffentliches Grün muss gepflegt werden. Es muss halt nicht 4-mal im Jahr gedüngt und geschnitten werden, sondern da reicht es eben mitunter auch 2-mal im Jahr. Auch davon profitieren Tier- und Pflanzen. Ich denke, Sie haben es sehr deutlich gemacht, Herr Professor Neumann, dass wir gemeinsam eine Verantwortung tragen für die Biodiversität. Und diese Verantwortung tragen Sie, die beruflich hier aktiv sind. Alle anderen tragen Sie natürlich in Ihren privaten Bereichen. Aber wichtig ist eben, dass in den Grünflächenämtern auch dieses Verständnis erwächst, dass Ihr Handeln auch unmittelbar Auswirkungen auf die Biodiversität und Grünflächenämter. Das ist ja nicht nur irgendwo in Parkanlagen oder der Randbereich eines Sportplatzes oder das Straßenbegleitgrün, auch das ist nicht unwichtig übrigens. Wenn wir nur an die Friedhöfe denken, was das für Orte der Biodiversität sein können. Und auch hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht uns in Richtung von Schotterfriedhöfen entwickeln, sondern die Chancen, die wir haben, dafür auch nutzen. Die Förderung von einheimischen Wildpflanzen ist eben genau der Schritt in die richtige Richtung. Und diese Pflanzen, die müssen natürlich lokal angepasst sein, aber das zweite große Thema haben wir ja angesprochen, der Klimawandel, die Klimaveränderungen. Und wir wissen tatsächlich nicht, wie die Bäume der Zukunft hier aussehen werden, wie die Pflanzen der Zukunft hier aussehen werden. Aber je mehr verschiedene Arten und Sorten wir einbringen in die Natur bzw. in unsere Grünflächen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen heraussortiert werden in Zeiten der Klimaveränderungen, die tatsächlich auch hier angepasst sind und dauerhaft sich etablieren können. Auf jeden Fall ist es auch nicht so einfach, dass ich nur Blühmischungen aus dem Verbandhauskatalog verbreiten, sondern zu Ihrem Beruf gehört ja auch ein Kenntnisstand darüber, welches Bodensubstrat für welche Pflanzen besonders geeignet ist. Und deswegen sind Sie auch die Expertinnen und Experten für das, was wir hier benötigen. In Deutschland gibt es knapp 10.000 wildlebende Pflanzenarten, ein Drittel davon sind Blütenpflanzen. In Brandenburg gibt es ungefähr 2.000 Arten von Farn- und Blütenpflanzen und davon sind auch mehrere hundert als Tier- und Flusspflanzen für Gärten geeignet. Ich selber darf ja als Minister einmal im Jahr die insektenfreundliche Zierpflanze des Jahres auszeichnen, was mir auch immer ein besonderes Vergnügen ist, weil viele Menschen ja gar nicht wissen, dass so eine gefüllte Blume beispielsweise überhaupt keinen Wert für irgendwelche Insekten hat, weil die Insekten nicht an den Nektar und die Pollen herankommen, sondern dass tatsächlich eine deutliche Unterscheidung gibt, welche Pflanze welche Bedeutung für unsere Tierwelt. Den echten Rundkling habe ich angesprochen, aber das dürfte ein Natterkopf sein. Wenn ich mal rate, ist das vermutlich auch ein Schmetterling, der vielleicht an den Natterkopf angepasst ist und nur von dieser Pflanze lebt. Das wäre dann ein Spezialist. Die meisten Schmetterlinge, Gott sei Dank, muss man sagen, sind keine Spezialisten, sondern sind weiter verbreitet. Aber wichtig ist tatsächlich, dass auch der Natternkopf seine Bedeutung hat. Beispielsweise die Natternkopf-Mauerbiene ist ein Spezialist. Die kommt nur in Verbindung mit dieser Pflanze vor. Und wenn sie überall feinsäuberlich ausgestochen wird, dann hat natürlich auch die Natternkopf-Mauerbiene keine Überlebenschance. Ihre Aufgabe, unser gemeinsames Anliegen, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Flächen auch erhalten und gestaltet werden. Aber die wirklich wichtige Frage ist dann auch, wie bringen wir es an die Menschen heran? Das eine ist ja praktisch Ihr Beruf, Ihr berufliches Tätigwerden. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch Menschen davon überzeugen, dass eine Fläche, die bisher ein gemähter Rasen war, das ganze Jahr über einheitlich ausgesehen hat, vielleicht immer gelb geblüht ist, dass sie sich ganz anders darstellt und möglicherweise als Verwilderung wahrgenommen wird. Und wir wissen alle, dass wir das auch nicht allein über Umweltpädagogik erreichen können. Das wird nicht ausreichen, auch wenn es wichtig ist, den Schülerinnen und Schülern ab der ersten Klasse die Natur näher zu bringen, mit Schulgärten und allem Möglichen. Wir müssen ja auch an die Erwachsenen ran. Und das heißt, Umweltkommunikation, also in Kommunikationsbeziehung eintreten, nicht mit einem pädagogischen Ansatz, ne, sondern einfach Verständnis wecken. Das läuft natürlich über Bildungsprogramme, das wäre die Pädagogik und Workshops. Es läuft über öffentliche Veranstaltungen, es läuft aber eben auch darüber, dass wir in den Zeitungen präsent sind, in den Medien präsent sind. Und dazu dienen natürlich auch solche Veranstaltungen wie heute. Dazu dienen Landesgartenschauen übrigens auch. Landesgartenschauen, an denen wir in Brandenburg festhalten, die wir wichtig finden. Wittenberge wird die nächste sein, die auch vom Land Brandenburg immer und immer wieder finanziell unterstützt wird. Wir haben den Wettbewerb Gärten im Land Brandenburg, der von meinem Haus gefördert wird und vom Fachverband Garten und Landschaftsbau bereits zweimal, 2021 und 2023, ausgelobt wurde und auch weiter ausgelobt werden soll. Und da ist es eben auch wichtig, dass in den Kriterien auch die Standorte angepasst und vielfältige Verwendung von Pflanzen dann auch vorgesehen Und wir haben natürlich Broschüren, das machen wir auch. Eine heißt Die Vielfalt macht's, Tipps für insektenfreundliches Gärtnern, veröffentlicht, die sich auf großer Nachfrage erfreut. Wir haben gemeinsame Veranstaltungen mit der Deutschen Umwelthilfe, einen Wettbewerb 10 grüne Schulhöfe für Brandenburg gemacht, wo Schülerinnen und Schüler auch rangeführt wurden an dieses Gärtnern im unmittelbaren Schulbereich. Und da hat beispielsweise die Sigmund Jenk Grundschule in Fürstenwalde Spree eine große Pflanzaktion gestartet, bei der mehr als 100 Sträucher gepflanzt, Insektenhotels aufgebaut und Hochbeete gepflanzt werden. Insektenhotels übrigens ganz wichtig für Schülerinnen und Schüler, für Jugendliche, sich mit diesen Tieren auch zu beschäftigen. Also, das, an allen Ecken und Enden, überall kann man anfangen, man kann ansetzen, man kann starten, man muss Bereitschaft zur Veränderung mit uns mit sich bringen, beziehungsweise diese Bereitschaft zur Veränderung haben. Ich habe keinen Zweifel, dass der Garten- und Landschaftsbau in einem ständigen Prozess der Veränderung ist und das auch aufgreift. Ich habe keine Zweifel, dass die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, ich bin auch die Vorsitzende des Brandenburger Kleingärtnerverbandes, hier gesehen, auch aktiv sind und sich hier einbringen. Aber am Ende müssen wir auch diejenigen erreichen, die einen kleinen Garten für nicht als Kleingarten klassifiziert ist, nicht in einer Schrebergartenanlage sich befindet, dass auch diese Menschen erreicht werden, angesprochen werden. Und vielleicht ist dann ein kleiner Spaziergang durch einen öffentlichen Park dann auch für diese Leute eine Anregung, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen, nämlich Wildpflanzen, heimische Wildpflanzen.